Verehrte Damen und Herren, willkommen beim netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Mein Kollege Daniel Donatsch und ich, Jörg Mäder, wir sind Mitglieder, aktive Mitglieder der digitalen Gesellschaft, insbesondere bei diesem Format, dem netzpolitischen Abend. Wir hocken mehrmals im Jahr zusammen, überlegen uns Themen, was interessant sein könnte für die Bevölkerung, zum wieder mal ein bisschen up-to-date sein, wenn es um die Digitalisierung geht, um die Netzpolitik etc. Das Thema, das wir uns für diesen Abend ausgesucht haben, ist die Frage, wie sicher ist elektronisches Bezahlen überhaupt? Ja, wenn wir ein Thema haben, dann müssen wir natürlich auch einen Experten finden. Das sind teilweise Leute aus der Forschung, aus der Politik, aus der Wirtschaft und auch aus dem persönlichen Umfeld. Und das möchten wir hier gleich offenlegen. Daniel Donatsch und unser Gast, unser Experte für heute Abend, Romano Dramanti, sind Bürokollegen, Teamkollegen. Sie arbeiten beide bei der ZKB. Und wir möchten eben das offenlegen, dass nicht immer heißt, was soll das. Es sind Profis und wir stehen dazu. Wir haben auch bei uns Mitglieder, die wirklich in vielen Themen rauskommen. Und darum bin ich sehr froh, dass Daniel uns diesen Experten vermitteln könnte. Ich möchte in dem Sinne vorstellen, kannst du bitte eine Folie weitergehen, unseren Experten, unseren Kollegen Roman Dramanti. Er ist Vize-Direktor bei der Zürcher Kantonalbank, also ja, Thema elektronisches Bezahlen, da ist er Experte, und ethischer Hacker. Und da möchten wir gerne ein bisschen aufmerksam machen, der Begriff Hacker, der wird ja je nachdem mit einem anderen Unterton ausgesprochen. Es gibt tatsächlich, es gibt die bösen Hacker, es gibt die ethischen Hacker und wahrscheinlich ein paar, die sich irgendwo dazwischen bewegen. Aber wir haben hier wirklich so einen White Knight, einen ethischen Hacker, weil wie will man den Gegner oder die, die das elektronische Bezahlen unterminieren wollen, bekämpfen können, wenn man selber keine Ahnung hat, wie das Ganze vor sich geht. In diesem Sinn herzlichen Dank, dass Sie hier sind und uns dieses Thema in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde näher bringen. Mhm. Herzlichen Dank, einen kleinen Applaus bitte.
Dankeschön.
Danke.
Der Flo ist Jus. Danke.
Ja, guten Abend zusammen. Auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen zu diesem Anlass. Danke, dass Sie heute Abend hier sind. Ich möchte Ihnen in meiner Präsentation ein bisschen aufzeigen, eben, was ist das elektronische Bezahlen, wie funktioniert das, aber der Fokus soll vor allem darauf sein, wie gehen die Angreifer vor, wo liegen die Schwachstellen, was machen die Angreifer, um genau an die Daten zu kommen. Das möchte ich in dieser Präsentation hier ganz kurz aufzeigen. Wenn wir, gehen wir gleich in die nächste Folie, diese Frage, eben, wie sicher ist elektronisches Bezahlen, das ist sicher. Von daher können wir jetzt zum Apero rübergehen. Also das ist eigentlich schon abgehandelt. Nein, also ich möchte wirklich in der nächsten Folien aufzeigen, wo die Lücken liegen, wo die Schwachstellen sind und wirklich wie die Cyberkriminellen vorgehen, um an die Daten der Opfer selber zu kommen. Bitte auch unterbrechen Sie. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich für nachher Fragen noch, aber einfach ja, nicht, dass ich hier alleine etwas erzähle. Ja, vielleicht ganz kurz eine Einführung, was ich überhaupt mache bei der Zürcher Kantonalbank. Ich bin dort, wie gesagt, als Ethical Hacker tätig. Das heißt, ich versuche wirklich zu verstehen, wie ist die aktuelle Bedrohungslage, wie gehen die Angreifer vor, was machen die, was für Tools setzen die ein. Und das Wichtigste für mich ist, wie können wir diese Leute neutralisieren? Wie können wir verhindern, dass unsere Kunden Schaden erleiden und dadurch, dass die Cyberkriminellen jetzt hier aktiv sind? Also ist mein Hauptfokus die Neutralisierung dieses Angriffes. Ich, das ist mal vielleicht am ersten Punkt, ich vertrete auch sämtliche Schweizer Finanzinstitute, also das Interesse dieser Finanzinstitute beim European Payment Council. Also wir haben europaweit eine Fraud-Arbeitsgruppe, die sich genau um solche Themen kümmert. Und ich vertrete dort die Schweiz in dieser Arbeitsgruppe. Also wir versuchen auch europaweit Fraud zu bekämpfen, nicht nur hier in der Schweiz, sondern wirklich auch europaweit. Ja, vielfach ist es auch so, dass die Analyse der Bedrohungslage, die erfolgt nicht einfach so, müssen schauen, ja, was läuft gerade oder warten, bis ein Kunde sich meldet und dann sehen wir, was er da macht, sondern die Analyse der Bedrohungslage mache ich aktiv im Darknet. Das heißt, ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit dort unten, um zu verstehen, wie gehen die Angreifer vor, was für neue Strategien entwickeln die, können wir bereits jetzt schon etwas machen, um diesen Strategien entgegenzuwirken, aber auch um zu verstehen, was machen die Leute, was diskutieren die Leute gerade dort. Und das ist eigentlich der beste Weg, um an der ganzen Bedrohungslage dran zu bleiben. Wir können leider nicht dort dabei sein, wo die Schadsoftware entwickelt wird. Das wäre für uns das Beste, 1:1 live dabei zu sein. Aber wir müssen dann dort dabei sein, wo das verkauft wird oder eben wo man dann miteinander diskutiert. Und ein großer Teil ist auch die Malware-Analyse. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Schadsoftware finde, die entweder gegen die Zürcher Kantonalbank oder gegen Kunden der Zürcher Kantonalbank aktiv ist, dann versuche ich die zu analysieren. Das heißt, ich nehme die Schadsoftware auseinander und versuche zu verstehen, wie die funktioniert. Und das sind alles Informationen, die wir nachher benötigen, um bei uns entsprechende Schutzmaßnahmen hochzufahren. Und in diesem Sinne wird auch meine Präsentation ein bisschen in diese Richtung gehen. Jürg Meder hat das ein bisschen gesagt, der Hacker. Ich möchte hier ein Zitat bringen von Wau Holland. Er ist ja der Gründer des Chaos Computer Clubs. Und er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie mit einer Kaffeemaschine ein Toast zubereitet werden kann. Und das klingt so sehr abstrakt, aber es zeigt eigentlich genau, wie ein Hacker vorgeht. Hacker sind eigentlich diejenigen, die versuchen, eine Schwachstelle zu finden. Und die Schwachstelle, wie die gefunden wird, da gibt es verschiedene Wege. Sehr oft ist es so, dass man ein System nimmt und man versucht, das System so zu manipulieren, dass eine Schwachstelle bekannt wird. Also vielleicht jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn ich irgendwo ein Texteingabefeld habe und ich gebe anstelle von Text, gebe ich zum Beispiel eine Zahl ein oder ich ziehe ein Bild dort rein und versuche zu verstehen, was macht dann die Applikation im Hintergrund? Werden Fehlermeldungen ausgegeben oder bin ich plötzlich auf dem Backend dieses Servers? Das sind all diese Sachen, die man versucht ausfindig zu machen. Also man versucht das System so zu manipulieren, dass Schwachstellen bekannt werden. Und jetzt geht es ein bisschen weiter hier, wenn ich diese Schwachstelle gefunden habe, dann gibt es zwei Varianten. Entweder ich behalte diese Information für mich und nutze die Schwachstelle so lange wie möglich aus, um eben an Geld zu kommen oder was immer. Oder wenn ich auf der guten Seite bin, dann kontaktiere ich den Hersteller und sage, ich habe da eine Schwachstelle gefunden, ich helfe dir jetzt diese zu schließen und ich behalte auch das Ganze geheim, also ich gebe das nicht an die Öffentlichkeit weiter, bis die Schwachstelle geschlossen ist. Und das ist eigentlich der Unterschied. Im ersten Fall sind es Cyberkriminelle, also die haben gar kein Interesse, um die Schwachstelle zu schließen. Im zweiten Fall, wie gesagt, sind es die ethischen Hacker, die versuchen, Systeme sicher zu machen und auch die Benutzer oder die Kunden zu schützen. Das zeigt eigentlich sehr gut, was Holland hier auch ein bisschen repräsentiert. Wenn wir, ganz kleiner Exkurs, sehen, ja, was für Akteure haben wir heutzutage überhaupt? Was sind das für Leute? Sind das eben cyberkriminelle Gruppierungen und so? Und man kann heute eigentlich verschiedene Gruppierungen oder in verschiedene Gruppen unterteilen. Wir haben auf der linken Seite staatlich gesponserte Akteure. Also Akteure, die wirklich von einem Staat gesponsert werden, um irgendwo Schaden anzurichten. Um irgendwo in eine Firma einzudringen, Sabotage zu machen, Daten zu stehlen. Und wie gesagt, das sind Leute, die haben auch das Wissen und die Zeit dafür, um das Ganze zu machen. Es gibt x Beispiele hier in der Schweiz, wo solche cyberkriminelle Gruppierungen eingedrungen sind und die waren teilweise bis zu 3 Jahren irgendwo in einer Firma drin und haben dort geschaut, was die macht und langsam Daten abgezügelt. Dann haben wir eigentlich die Cyberkriminellen, das ist die Gruppe, mit der wir uns am meisten befassen, also wirklich cyberkriminelle Gruppierungen, die schließen sich zusammen, die machen etwas, dann gehen sie wieder auseinander. Oft ist es so, dass die einzelnen Mitarbeiter dort eine klare Aufgabe haben. Also zum Beispiel muss er einen Phishing-Mail erstellen. Wenn er das erstellt hat, kann er das hochladen, er erhält Geld dafür und dann ist es erledigt. Und die Leute kennen sich auch nicht untereinander. Also wenn man den erwischt, der da das Phishing-Mail geschrieben hat, der kann nicht sagen, wer oberhalb von ihm ist, wer neben ihm ist, weil die kennen sich einfach nicht untereinander. Macht es extrem schwierig, vor allem solche cyberkriminellen Gruppierungen einzufangen oder auch diesen Ring zu sprengen. Aber das ist das, was wir eigentlich, mit dem wir uns am meisten darum kümmern. Ja, wir haben Hacktivisten, wir haben terroristische Gruppierungen, hatten wir auch alles schon mal, vielleicht haben Sie es gesehen. Wir hatten Anfang dieses Jahres DDoS-Angriff, also Angriffe gegen Banken. Das war hauptsächlich motiviert von Hacktivisten. Die haben wirklich die Banken angegriffen und stundenlang offline gebracht. Einer der Punkte, der ein bisschen neu dazugekommen ist, ist Insider. Es ist leider so, dass jede Firma irgendwelche unzufriedene Mitarbeiter hat und die sind natürlich gerne bereit, auch irgendwo bei cyberkriminellen Gruppierungen mitzuhelfen. Wir haben oft, auch sehen im Darknet, gibt es Werbung, also ich sage jetzt mal Cyberkriminelle, die gezielt Leute suchen, die irgendwo in einer Firma arbeiten, die den Cyberkriminellen helfen, in die Firma einzudringen. Also sie sagen, du musst uns nur einen Zugang geben, den Rest machen wir und für das erhältst du Geld. Oder eben, du musst auf die Schadsoftware klicken, die wir dir senden, und das ist für dich erledigt, und dann erhältst du Geld dafür. Und das ist ein neuer Trend oder ein neuer, sag mal, ein neues Risiko, das jetzt langsam hier am Entstehen ist. Aber darum haben wir das auch hier auf dieser Übersicht aufgenommen. Gut, ja, dann steigen wir gleich in das Thema ein. Wenn es um elektronische Bezahlungen geht, elektronisches Zahlen, dann gibt es verschiedene Unterkategorien. Ich habe hier wirklich einen Teil davon rausgenommen. Es gibt noch viele andere, es gibt auch noch E-Banking und so weiter. Aber ich möchte mich jetzt mal auf die 4, 5 Themen hier fokussieren, die ich da rausgenommen habe. Vielleicht, wenn man wirklich beginnt, wir haben Bezahl-Apps. Haben Sie sicher auch gehört, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. Also überall Apps, mit denen Sie bezahlen können, im Internet oder auch in Shops, in Läden selbst. Wir haben eben Twint, wird auch da als Bezahl-App kategorisiert. Wir haben Karten, also das kennen Sie, Debitkarte, Kreditkarte, die klassischen Karten, die eingesetzt werden, um irgendwo zu zahlen. Wir haben digitale Wallets, also das sind digitale Portemonnaies, wo ich zum Beispiel alles dort drin registrieren kann. Ich kann mein Flugticket dort reintun, meine Kreditkarte, meine Gutscheinkarte, kann ich alles dort zusammenfassen. Da gibt es verschiedene. Ich kann die auf dem, also auf dem Computer haben, ich kann die auf dem Smartphone haben, ich kann die auf meiner Uhr haben, damit ich jederzeit mit dem eben bezahlen oder das Ganze verwenden kann. Kryptowallets, das heißt, wenn ich Kryptowährungen kaufe, muss ich die auch irgendwo, ich sage es mal, verstauen, in ein Portemonnaie reintun. Für das sind Kryptowallets geeignet. Und am Schluss haben wir noch die Finanz-Apps. Vielleicht haben Sie davon auch gehört, das sind wirklich Apps, die noch mehr anbieten als nur ein Bezahlen. Wir haben hier Revolut als Beispiel oder Wise oder You. Das sind Applikationen, mit denen Sie mehr machen können als nur einfach bezahlen. Sie können dort Geld aufladen, Sie können dort virtuelle Karten erstellen, Sie können investieren. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die solche, ich sage mal, Finanz-Apps anbieten. Und das sind so die Grundkategorien dieses elektronischen Bezahlens. Und oft kommt hier jetzt auch die Frage, ja, wo soll dann was eingesetzt werden? Was ist das Beste? Sind Kreditkarten besser? Ist das besser? Und dann kann man so generell nichts sagen. Es kommt immer wirklich auf den Anwendungszweck drauf an, es kommt auf bestimmte Vorlieben drauf an. Es gibt Leute, die nutzen nur Kreditkarte, andere sagen, ich nutze nur Apple Pay oder Google Pay. Und da kann man nicht generell sagen, ja, das ist besser oder das ist besser. Es gibt verschiedene Einsatzzwecke, aber ich werde die nachher noch ganz kurz erwähnen. Was man auch sagt, wie entwickelt sich dann das Ganze in der Schweiz? Da gibt es verschiedene Studien. Ich habe jetzt gerade heute eine Studie gelesen der Uni St. Gallen und der ZHW. Die haben gesagt, wie sieht es eigentlich mit dem Bargeldbezahlen aus? Wenn man jetzt sämtliche Transaktionen nimmt, die gemacht werden, also hier in der Schweiz alle Transaktionen, dann ist an erster Stelle sind die Bezahl-Apps. Also es gibt sehr viele Leute, die bezahlen hauptsächlich mit diesen Bezahl-Apps. An zweiter Stelle ist die Debitkarte und an dritter Stelle ist das Bargeld. Das ist, wenn man alle Transaktionen anschaut. Wenn man jetzt die Transaktionen in einem Laden anschaut, also irgendwo Migros oder einen kleinen Laden, das ist genau umgekehrt. Dort ist das Bargeld vorwiegend, dann kommt die Debitkarte und erst am Schluss kommen die Bezahl-Apps, die hier drin sind. Also man sieht auch, es gibt unterschiedliche Einsatzzwecke und je nachdem wird dann das eine oder andere verwendet. Interessant war noch zu sagen, dass die Studie sagt, jeder sechste Schweizer Bürger hat kein Bargeld dabei. Und das ist so, es gibt immer weniger Leute, die Bargeld dabei haben. Ich bin auch so jemand, ich habe nie Bargeld dabei. Und das ist, ich bin bis jetzt immer durchgekommen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Es gibt andere, die sagen, ich habe nur Bargeld dabei, ich werde die Karte nicht verwenden. Und das ist wirklich unterschiedlich, oder? Also ich denke, da kann man nicht generell sagen, ja, empfehlenswert ist das, oder? Sondern es gibt verschiedene Vorlieben, wie gesagt, verschiedene auch Ideen darüber. Und eben, die wenigsten haben jetzt noch Bargeld. Und es geht in diese Richtung. Man versucht also jetzt auch vor allem ein bisschen Stichwort Wirtschaft 4.0, ist das genau das, was man dort treiben möchte. Man möchte in die Richtung gehen, dass alles elektronisch bezahlt wird. Es gibt Länder, da macht der Staat Vorgaben, ihr dürft nur noch Kredit- oder Debitkarten akzeptieren, um Steuerhinterziehung zu verhindern. Das ist hier in der Schweiz noch nicht so, aber es gibt Länder, die das bereits so machen. Vielleicht eben, haben wir gesagt, ja, wie funktioniert dann so eine Bezahl-App? Und ich möchte hier ganz einen kleinen Exkurs machen, um vielleicht zu zeigen, was in diesen Bezahl-Apps überhaupt passiert. Und das ist so ein bisschen aufbauend auch, wenn Sie Ihre Kreditkarte nehmen und die irgendwo hinterlegen in so einer Bezahl-App, sei es Google Pay, Apple Pay, was auch immer. Es funktioniert immer genau gleich. Wir haben den Benutzer, wir haben eigentlich den Lieferant selbst oder ich sage es mal den Hersteller des Gerätes. Der TSB ist ein sogenannter Token Service Provider. Zu dem komme ich aber nachher noch genau. Und wir haben dann den Karten-Issuer, also den Aussteller der Karte. Wenn wir jetzt aus einem Beispiel nehmen, dann sagen wir Mastercard. Ich habe meine Mastercard, die will ich hinterlegen in diesem Pay, also in dieser Bezahl-App. Da gehe ich hin, klicke mich durch die ganzen Terms und so weiter. Und am Schluss komme ich immer, wo ich meine Kartennummer eingeben muss. Und was gemacht wird, ist nichts anderes als, meine Kartennummer wird mit einem Token ersetzt. Und dieser Token bleibt auf dem Gerät. Das heißt, wenn ich irgendwo bezahle, dann wird immer nur dieser Token hin und her geschickt. Also ich zahle irgendwo im Laden oder ich zahle im Internet irgendwo, wird ein Token verschickt und von dort kommt die Antwort wieder zurück. Das heißt, der Zahlungsempfänger oder ich sage es auch im Laden oder im Internet, wird meine Kartennummer nie erfahren. Und das ist eigentlich der große Vorteil, was auch in Bezahl-Apps. Es wird ein Token generiert und es wird immer nur dieser Token hin und her gesendet. Und das gleiche auch bei der Transaktion. Wenn ich eine Transaktion mache, wird ein Token neu generiert und hin und her versendet. Also die ganze Anonymität, das heißt, der Zahlungsempfänger wird meine Kartennummer nie sehen. Und das ist der große Vorteil gegenüber den Kreditkarten oder Debitkarten, weil wenn ich die irgendwo angebe, wird meine Nummer ersichtlich gemacht und ich kann diese rauskopieren und mit dieser dann Schaden anrichten. Und es ist einfach so eine kleine Einführung, damit Sie verstehen, wie die ganzen Bezahl-Apps überhaupt funktionieren. Und die sind alle nach diesem System aufgebaut. Gut. Dann würde ich jetzt mal zu den Angriffsszenarien wechseln, einfach, dass Sie mal sehen, wie gehen die Betrüger dann überhaupt vor. Wenn wir ja überall diese Sicherheiten haben, ja, wie gehen die Betrüger dann vor? Was machen die? Und ich möchte hier zwei spezifische, sagen wir mal, Themen auswählen, die Bezahl-Apps und die Kreditkarten. Weil dort sehen wir die meisten Angriffe. Das ist das, es kann sein, dass jetzt vielleicht jemand anderes das anders sieht, aber das sind die Angriffe, die wir bei uns sehen. Und das ist das, was wir auch verzeichnen. Vielleicht zum Start, Sie kennen diese, das sind, ich sage es mal, Bezahlgeräte. Wenn Sie nur in einem Laden sind oder so, erhalten Sie das Gerät, Sie halten Ihre Karte drauf oder führen Sie unten ein oder ziehen Sie auf der Seite weiter und dann ist die Transaktion eigentlich erfolgt. Was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Post-Skimmer. Dieser Post-Skimmer macht eigentlich nichts anderes, als der kopiert Ihre Kreditkartendaten. Und das erfolgt eigentlich auf verschiedene Arten. Also wir haben, wenn Sie die Karte hier unten einfügen, dann wird der EMV-Chip ausgelesen und der ist für das gemacht. Und diese Daten werden an den Angreifer übermittelt und der kann direkt dort, das werden wir nachher noch sehen, das sogenannte NFC-Signal relayen. Also er kann das weiterleiten, aber das erkläre ich nachher noch genau. Ich kann auf der Seite die Karte durchziehen, dann werden die Daten des Magnetstreifens kopiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Magnetstreifen wird ja heutzutage nicht mehr verwendet, das ist so. In Europa ist seit 2012 eigentlich die Pflicht vorhanden, dass man den Chip nutzt. Also man findet fast nirgendwo noch, ich sage Magnetstreifenleser. Sie können auch kein Bargeld beziehen mit Magnetstreifen. Aber in den anderen Ländern ist das weiterhin möglich. Und wenn der Magnetstreifen kopiert wird, kann er in einem anderen Land eingesetzt werden, um Bargeld abzuheben oder eben Transaktionen zu tätigen. Und was macht dieser Post-Skimmer? Wie gesagt, der kopiert die Daten, der geht aber ein bisschen weiter. Vielleicht hier noch ganz kurz. Also er prozessiert sowohl Debit- als auch Kreditkarten. Gut, das ist nichts Neues. Aber ich sage, die wichtigen Punkte kommen danach. Der kommuniziert nicht mit der Bank. Das heißt, die Transaktion wird niemals an die Bank gehen. Wir sehen es hier vor allem, das finde ich das Beste. Ich erhalte eine Quittung. Also ich führe meine Karte unten ein, dann sagt er, ja, danke vielmals für die Transaktion, ich erhalte eine Quittung. Die Daten werden nicht an die Bank gesendet und in der Zwischenzeit wurde meine Karte kopiert. Also ganze Karteninformationen wurden hiermit geklont. Und man kann unten auch programmieren, was dann das Gerät anzeigen soll. Also ich kann zum Beispiel sagen, ja, danke für die Bezahlung oder Bezahlung hat nicht funktioniert oder kein Internet oder was auch immer, das kann ich so programmieren. Also wirklich, um dem Kunden etwas vorzutäuschen, dass die Zahlung entweder nicht funktioniert hat oder sie wirklich funktioniert hat und er dann das Gefühl hat, okay, es ist alles in Ordnung und ich kann dann gehen. Und hier ist es natürlich extrem schwierig, oder? Was macht man, wenn ich hier so ein Gerät vorgehalten bekomme, man sieht es am Gerät nicht an, dass es manipuliert ist. Das ist extrem schwierig, oder? Es sieht aus wie ein ganz herkömmlicher Scanner, den Sie vielleicht alle in einem Laden gesehen haben, aber man kann hier nicht erkennen, was passiert. Und das Einzige, was wir hier sagen, ist wirklich, also auf der einen Seite wirklich schauen, was steht auf der Quittung, aber auf der anderen Seite, wenn Sie die Möglichkeit haben und dann E-Banking auf dem Handy haben, gehen Sie ganz kurz rein, schauen Sie, wurde die Transaktion abgebucht? Weil entweder ist sie auf Hold, also auf die Autorisierung war da, oder sie wurde wirklich abgebucht. Und wenn die Transaktion gänzlich fehlt, dann würde ich nochmals nachfragen. Aber leider, eben, ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ich nehme das Gerät mit und lasse das untersuchen, oder es geht leider nicht. Aber eben, es zeigt einfach, wie einfach das ist, für diese böse Merchant etwas zu machen. Und was dann passiert wird, wenn ich zum Beispiel die Kreditkarte durchziehe, dann werden die Daten geklaut und damit macht man verschiedene Sachen. Sehr oft ist es so, dass die Kreditkartendaten dann im Darknet verkauft werden. Was Sie hier sehen, ist ein Auszug aus dem Darknet, also ein Darknet-Forum, der Kreditkartennummern verkauft. Ich kann das kaufen. Und das Schöne daran ist, ich habe alles, die Karten, es ist garantiert, dass sie eine Limite von 20.000 Franken drauf haben. Das heißt, ich kann die eigentlich wirklich für 20.000 Franken einsetzen und Einkäufe tätigen. Und ich weiß nicht, ob es alle sehen, aber hier sieht man, ich habe die Kartennummer, den CVV-Code, den PIN, den Namen, also alle Informationen, die geklaut wurden, kann ich hier kaufen. Und das ist ein Bundle, ich kann mehrere Karten kaufen. Hier wird zum Beispiel für $131 verkauft. Und vielleicht hier noch eine Randbemerkung, wir kommen nachher noch dazu. Aber bezahlt wird hier immer in Bitcoin. Also wenn ich hier etwas kaufen möchte, muss ich Bitcoin kaufen. Aber zu dem kommen wir nachher noch ganz zu. Stefan?
Gibt es bei diesen Kreditkarten, welche Daten im Darknet auch Abstufungen bezüglich den Preisen, sodass eine Schweizer Kreditkarte vielleicht, weil höhere Limiten teurer ist als eine aus, keine Ahnung, aus der Türkei?
Das ist so.
Das war ein falsches Beispiel, Entschuldigung.
Nein, aber es ist so, es gibt Abstufungen, je nach Karte, nach Qualität, nach Land, je nach Limite, die drauf ist. Es gibt Karten, die haben viel weniger Limite, die kosten auch viel weniger, oder? Aber es ist so, im Darknet gibt es Abstufungen dieser Karten, oder? Das ist hier ein Beispiel, was gemacht wird. Und das zweite Beispiel ist hier, das heißt, sie klonen die Karte. Also ich habe nicht die Details, sondern ich erhalte eine physische Karte, die geklont wurde und die kann ich einsetzen. Und das funktioniert eigentlich so, die haben hier auch noch ein Video aufgeschaltet und man sieht das wirklich, der geht mit einer geklonten Karte, geht er an den Bankomat und bezieht dort Geld. Und das sind zwei Varianten, wenn die Daten geklaut werden, wie eigentlich die Betrüger vorgehen. Also die nutzen wirklich diese Daten, um anschließend eben an Bargeld zu kommen oder eben Einkäufe auch im Internet zu tätigen. Und das rein eben, weil die Kartennummer so kopiert wurde. Was vielleicht eben, das glaube ich, ist nichts Neues, haben Sie sicher auch schon gehört, ist das sogenannte Skimming. Skimming, das passiert vor allem am Bankomat. Wenn Sie die Karte einführen, dann gibt es dort einen kleinen Laser, der liest die Daten aus und sendet die dann direkt zum Angreifer. Jetzt, früher war das noch so, dann hat man das gesehen, da war bei der Karteneinfuhr, wurde etwas draufgeklebt. In dem Moment, wo die Karte reingeht, wird die gelesen und die Daten werden dann an den Angreifer übermittelt. Oft kommt der Angreifer vorbei, nimmt das Gerät wieder mit und geht dann weg. Das hat sich aber in der letzten Zeit geändert, weil die Bankomaten werden überwacht. Es ist nicht mehr so einfach, etwas dort anzubringen. Und wir haben jetzt eine neue Welle, die eigentlich, sage ich mal, seit circa 9 Monaten gestartet ist. Und das ist das sogenannte Deep Insert Skimming. Was Sie hier sehen, ist ein Skimming-Gerät. Das ist extrem dünn und das wird in den Kartenschlitz eingeführt. Und dort drin bleibt er. Und wenn ich die Karte einführe, wird die Karte kopiert. Und wenn ich die wieder rausnehme, ist alles okay. Ich sehe nichts. Es gibt keine bewegte Teile am Bankomat. Also ich kann nichts anschauen, rüttelt da was oder kann ich da etwas wegnehmen. Das gibt es nicht, weil der ist im Kartenleser drin. Und was der Angreifer dann macht, der geht hin mit dem Kabel, kann das dort einstecken, die Daten auslesen, sich die Daten transferieren lassen und dann kann er diese Daten nutzen. Und das sieht man nicht und man ist jetzt, wie gesagt, wenn man, das ist auch übrigens aus dem Darknet, funktioniert für Enser, Wincor, Diebold und so weiter. Also alle gängigen Bankomatenhersteller. Und das ist etwas, wo man gemerkt hat, wir sind gar nicht vorbereitet für solche Angriffe. Und geht jetzt eben hin und sagt, was können wir machen, um Deep Insert Skimming zu verhindern. Und das ist ein wirklich neues Gerät, extrem dünn, das dort eingeführt wird. Also auch hier sehen Sie, wie die Daten geklaut werden. Ja, wenn wir... Ja, Sie?
Entschuldigung, ja. Also, wenn ich jetzt eine Debitkarte habe und Geld abhebe, und diese Debitkarte habe ich das kontaktlose Bezahlen außer Betrieb gesetzt. Das kann man ja.
Das kann man.
Und das habe ich gemacht. Wie ist das? Kann man dann trotzdem, können die Daten geklaut werden?
Also, wenn Sie das NFC ausgeschaltet haben, also oder dass Sie nicht kontaktlos bezahlen können,
genau, ja,
dann geht es nicht. Also man müsste, was man machen kann, wäre mit Ihrer Debitkarte, hat das hinten immer noch ein Magnetstreifen. Diese Daten kann man auslesen.
Okay, ja.
Also, wenn Sie, also schauen, wenn Sie mal schauen.
Müsste ich schauen,
lassen Sie aber eine...
Was der Fall ist überhaupt.
Dahinter. Also, und das ist natürlich, die Daten auf dem Magnetstreifen können zusätzlich noch ausgelesen werden. Ja. Also wenn eben das Tapping nicht funktioniert, dann kann man versuchen, so auszulesen, aber da müssen Sie wirklich an so einen, entweder so ein Gerät die Karte hinhalten und die irgendwo durchziehen müssen, oder eben da wird im Bankomat, werden die Daten dort geklaut, oder? Aber da kann man sich auch ein bisschen schützen und sagen, okay, wenn jemand sagt, sie müssen die Karte durchziehen, dass man dort ein bisschen skeptisch ist und sagt, nein, ich mache das nicht, oder? Ja, weil die Gefahr besteht dort, oder?
Ja, die andere habe ich schon gemacht, ja. Also Sie wollten, dass ich die Karte durchziehe, habe ich gesagt, das geht bei mir gar nicht, weil ich habe kein kontaktloses Bezahlen. Ich will nur mit Code, also dass ich den Code eingeben muss.
Ja, genau.
Ob dann dieser Code auch ausgelesen werden kann, das ist wieder eine andere Sache. Das müsste ich Sie jetzt fragen, wie das aussieht.
Also es gibt Angriffe, aber das ist mehr vor allem auf den, ich sage es mal, Tankstellen, das bekannt ist, dass der PIN eben im Klartext übertragen wird. Und wenn ich das abfange, dann habe ich den PIN. Das sind aber spezifische Angriffe, weil heutzutage, wenn Sie den PIN eingeben, der ist verschlüsselt und wird verschlüsselt übertragen. Dort ist es extrem schwierig, oder? Es gibt aber ein anderes Angriffsszenario, das zeige ich jetzt noch, wo ich über eine Phishing-Mail aufgefordert werde, den PIN anzugeben. Und wenn Sie das natürlich machen, dann ist das weg, oder?
So dumm bin ich Gottlob nicht. Ja. Und wie ist es mit der Ding, es gibt ja noch die, nicht Kreditkarte, sondern das Prepaid.
Prepaid-Karte, ja.
Genau, dann hat man nur einen beschränkten Betrag drauf und wenn der abgebucht ist, dann kann auch ein Dieb nicht, kann ja nicht, eine Prepaid-Karte darf nicht überzogen werden.
Genau, korrekt, genau. Ja,
dann ist das auch eine Art noch Schutz, dass er nicht Tausende von Franken abhebt, sondern vielleicht nur 100 oder 200 Franken mir wegnehmen kann, oder?
Genau. Das ist limitiert, ja.
Darf ich hier kurz eingreifen? Bitte, er hat gesagt, Fragen stellen, bitte gern Verständnisfragen, weil er hat einen Vortrag aufgebaut und nachher haben wir eine Diskussion noch für so spezifische Fragen Zeit. Also bitte im Moment Verständnisfragen. Danke.
Gut. Gut, ich komme zum NFC-Fraud. Das ist eine zweite Angriffswelle oder ein Angriffssektor, den wir jetzt hier sehen. Und was passiert eigentlich beim NFC-Fraud? Beim NFC-Fraud ist es so, dass das Opfer eigentlich dazu gebracht wird, eine Schadsoftware auf dem Handy zu installieren. Und diese Schadsoftware ist eigentlich fähig, das NFC-Signal, also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie irgendwo hingehen und mit der Karte bezahlen und irgendwo hinlegen, eben kontaktlos bezahlen, dann wird dieses NFC-Signal abgefangen und weitergeleitet an den Angreifer. Ich zeige nachher noch kurz, wie das funktioniert. Was wir hier sehen, ist eine Android-Malware, die bekannt wurde, die genau fähig ist, um so etwas zu machen. Und wenn jetzt die Technik mitmacht, dann würde ich gerne ein Video zeigen. Das ist ein Werbevideo von einer chinesischen Phishing-Gruppierung. Also die betreiben Phishing und die haben ein Werbevideo gemacht für das, was sie da machen. Und das würde ich gerne zeigen. So, vielleicht ganz kurz, um zu sagen, was Sie für Geräte hier sehen. Sie sehen zwei Geräte hier. Das eine ist simuliert den Laser in einem Geschäft. Und was Sie hier sehen, ist das Gerät, das nachher der Angreifer bei sich hat. Das rote rechts simuliert dann eigentlich ein Zahlterminal, wo eigentlich der Betrag eingegeben wird und mit dem kann ich dann die Abbuchung machen. Und ja, ich lasse es mal laufen. Der startet jetzt die Schadsoftware. Auf dem anderen Handy auch. Ja. Ach so. Aha. Moment. Ich glaube, ich muss die Präsentation beenden hier. Also gehen wir nochmals zurück. Das ist das Gerät mit der Schadsoftware. Das ist das Gerät des Täters. Jetzt werde ich aufgefordert, die Karte an das Gerät zu halten. Und Sie sehen, die Karte wird kopiert. Die wird 1:1 zum Täter kopiert. Und der Täter kann jetzt mit einem normalen Terminal einfach eine Abbuchung vornehmen. Das gleiche, das war jetzt mit der Visa, das ist aber nicht Herrsche. Gleich wird jetzt mit der Mastercard gemacht. Der hält das in, die Karte wird 1:1 kopiert. Ja. Und dann kann er wieder das gleiche machen. Er nimmt wieder das Bezahlgerät und führt eine Transaktion aus. So, was Sie hier gesehen haben, das ist das sogenannte NFC Relay. Das funktioniert sehr gut und das ist etwas, was eigentlich in den letzten 6 Monaten extrem aufgekommen ist. Es gibt weltweit Fälle darüber. Es gab die ursprüngliche Software, wurde von der Technischen Universität in Darmstadt entwickelt und das war initial einfach eine App, um aufzuzeigen, wie so etwas funktioniert. Und leider, wie es oft ist, die App wurde genommen, von Cyberkriminellen missbraucht und die setzen das jetzt ein, um das NFC-Signal zu relayen. Und Sie sehen, wie einfach das geht. Ich muss eine App haben. In dem Moment, wo ich mein Handy irgendwo drauflege oder meine Karte drauflege, wird das Signal relayed. Das heißt, es wird weitergeleitet an den Täter, der dann Transaktionen durchführen kann. Und es gibt da zwei Arten. Es ist entweder am Point of Sale, also im Laden, dass das passieren kann. Was aber wir häufig beobachten, ist auf eine Phishing-Mail. Also ich erhalte eine Phishing-Mail, ich werde dort aufgefordert, da steht zum Beispiel, ja lieber Kunde, deine Karte ist gesperrt und damit die Karte entsperrt wird, musst du jetzt eine Software herunterladen. Das macht dann auch der Kunde und dann sagt er, gut, lieber Kunde, wir benötigen jetzt noch den PIN, um die Karte zu entsperren, bitte gib den ein in der Phishing-Seite. Das macht der Kunde. Und dann sagt er, jetzt musst du, damit die Karte entsperrt wird, musst du jetzt die Karte noch hinten an das Handy halten. Das wird gemacht und in dem Moment wird das Signal ausgelesen und wie gesagt an den Angreifer weitergeleitet. Das ist so das Hin und Her, was hier passiert. Eben hier nochmals bildlich, also wir haben den Reader selbst, das Signal wird weitergeleitet und dann, wie gesagt, hat der Täter die ganzen Daten. Und ein bisschen weiter geht, eben, das sind, was Sie hier sehen, sind sogenannte Handyfarmen. Das ist ein Foto aus China. Dort gibt es verschiedene Handys, die mit verschiedenen Karten infiziert werden oder infiziert kopiert werden. Also man sieht, die meisten Handys haben irgendwie 4 bis 5 geklonte Karten auf dem Smartphone und das wird auch verwendet, um Transaktionen auszulösen. Solche Handys können Sie auch im Darknet kaufen, mit 4 oder 5 Karten bereits drauf, welche Sie dann ja, ganz normal verwenden können. Klar, einmal, zweimal, bis es dann auffällt, aber solche Handys kann man wirklich so im Darknet fix und fertig kaufen. Und auch hier, aber es gibt verschiedene Sachen. Ich meine, man kann sich davor nicht schützen, wenn ich irgendwo, entweder muss ich wirklich überprüfen, wie das Gerät aufgebaut ist, das ist aber fast unmöglich. Aber wo man sich schützen kann, ist sicher bei einer solchen Phishing-E-Mail. Also wenn Sie so etwas erhalten, dann wirklich nie so etwas mitmachen, weil sonst landet man genau hier und die Daten werden dann geklaut. Gut, vielleicht noch ganz kurz zum Krypto-Wallet selbst. Krypto-Wallet sind eigentlich nichts anderes als Apps, bei denen ich meine Kryptowährungen drin habe. Wenn ich also etwas kaufe, sind die in diesen Krypto-Wallets drin. Und die sind aber extrem schwer zu auslesen. Das wissen die Angreifer auch. Und die gehen eigentlich andere Wege. Sie sagen, okay, wir wollen zu den Kryptowährungen kommen, wir brauchen diese. Also gibt es eigentlich nur 2 Varianten. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, der Cybercrime Police, wo eigentlich gewarnt wurde. Die eine ist wirklich, dass man sagt, okay, es werden Apps in den Store geladen, die genau gleich aussehen, die genau gleichen Logos haben wie die originalen Apps. Und wenn ich die dann starte und meine Daten eingebe, dann wird das ganze Crypto-Wallet geleert. Jetzt, wenn man schon eine App hat, ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich nochmals die gleiche herunterlade. Aber es, eben, es gibt solche gefälschten Apps. Was aber häufiger der Fall ist, ist, dass ich irgendwo auf eine Seite lande, wie zum Beispiel in diesem Beispiel hier, das war eine Betrugsmasche von 2024. Ich gelange irgendwo auf eine Kryptowährungsplattform und dann sagt man, ja, wir bieten dort ganz günstige Kryptowährungen an und bitte mach da mit, gib hier dein Kryptowährungs- oder dein Krypto-Wallet ein, damit du diese Kryptowährungen erhältst. Das machen viele, die geben sämtliche Daten dort ein, mit dem Resultat, dass nachher der Angreifer Kontrolle über das Wallet selbst hat. Und da sind die Bitcoins und Ethereum weg. Und da gibt es auch verschiedene Sicherheitsmöglichkeiten. Viele haben nur eine App installiert mit den Kryptowährungen. Dort gibt es auch jetzt aber Hardware-Token, wo ich das Ganze signieren kann. Das heißt, auch wenn jemand die App klaut, kann er die Transaktion oder kann nichts machen, kann nichts transferieren, solange er nicht den Hardware-Key auch noch dazu hat. Also ich habe 2 Geräte und nur wenn die zusammenarbeiten, kann ich Kryptowährungen verschieben. Vielleicht hier noch ganz ein kleines Kurz. Jetzt können wir sagen, ja gut, das sind alles Sachen, die ich installieren kann. Wie sieht es dann mit den Schwachstellen aus? Was ich hier mitgebracht habe, ist, es gibt sogenannte Zero-Day-Schwachstellen. Das heißt, Schwachstellen, die nicht mal dem Hersteller bekannt sind. Also es kann durchaus sein, dass die Schwachstelle vorhanden ist, aber nicht mal der Hersteller weiß, dass da überhaupt eine Lücke ist. Und das wird ausgenutzt von Cyberkriminellen. Und die nutzen das extrem lange aus, versuchen dort Geld damit zu machen. Und die Firma Zerodium, die geht hin und sagt, wir kaufen solche Zero-Day-Schwachstellen. Also wenn ich als Angreifer eine solche Schwachstelle finde, dann kann ich zu denen gehen und ich verkaufe die und erhalte für das Geld. Und wenn man hier sieht, dass oben rechts eine Android-Schwachstelle, also eine Schwachstelle für ein Android-Gerät, wo ich nichts klicken muss, und ich kann nachweisen, dass ohne Klick das Ganze installiert wird, erhalte ich von dieser Firma 2,5 Millionen US-Dollar. Also wenn ich nachweislich diese Schwachstelle hier präsentieren kann. Und das ist einfach, mit dieser Folie möchte ich einfach aufzeigen, wie wertvoll solche Schwachstellen sind, sogenannte Zero-Day-Schwachstellen, und wie das auch gesucht wird von den Angreifern. Also man geht wirklich hin und versucht auch Schwachstellen im Betriebssystem, in den Geräten auszunutzen, um wie gesagt auch an diese Daten zu kommen, die wir vorher gesehen haben. Aber seid dafür, wie dieser Markt hier funktioniert. Ja. Eben, Finanz-Apps, ganz kurz noch zum Erwähnen. Ich glaube, ich bin in der Zeit, ich hoffe es. ganz kurz für die Finanz-Apps. Auch dort, wie gesagt, was gilt ist, dass Sie das Gerät sperren. Es braucht einen PIN. Womöglich 2. Faktor installieren. Womöglich Benachrichtigungen installieren. Also, dass wenn irgendetwas passiert, irgendeine Transaktion abgebucht wird, dass ich umgehend informiert werde. Und es gibt wirklich, man sagt, ja, das ist ja alles klar, das hat man, aber es ist leider nicht so, in der Realität sieht das Ganze anders aus. Man hat ungeschützte Geräte, kein Diebstahlschutz ist drauf, ich kann relativ einfach mit einem Passcode mich einloggen. Wenn ich einen PIN verwende, dann ist es meistens das Geburtsdatum oder irgendeine 6 mal die 1 und so. Und das sind wirklich Empfehlung, die wir geben, dass man, wenn man solche Apps drauf hat, dass man auch den Schutz extrem ernst nimmt eines solchen Gerätes. Und zum Abschluss, ich habe jetzt hier ein paar, ich sage es mal, Empfehlungen drauf, das sind nicht alle abschließend, aber es ist doch das, was wir meistens sehen. Vor allem das öffentliche WLAN, das bietet ein großes Problem an, weil wenn ich irgendwo in einem WLAN bin und ich mache dort meine Transaktionen, dann müssen Sie damit rechnen, dass das WLAN von jemandem abgehört werden kann. Also rein theoretisch kann dort jemand auf den Datenverkehr gehen, kann den Datenverkehr auslesen. Und das ist möglich. Das muss einfach jemand bewusst sein, sagen, wenn ich zum Beispiel im Hotel bin, dann verbinde ich mich nicht einfach mit dem WLAN und mache Zahlungen, sondern ich nutze einen VPN, weil dann ist meine Verbindung noch verschlüsselt. Und das ist auch etwas, was viele nicht machen. Und, ja, ich bin im Hotel WLAN, okay, mache meine Zahlungen. Ich muss einfach damit rechnen, das Ganze kann mitgehört werden. Unsichere Apps ist ein Riesenthema, dass Sie die Apps wirklich nur aus dem offiziellen Store installieren, sei es Google Play Store oder was auch immer, aber immer den offiziellen Store. Und hier vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, es gibt leider auch in diesen Stores infizierte Apps, aber die meisten, ich sage jetzt Google, Apple und so weiter, die machen extrem viel, betreiben sehr viel Aufwand, um solche Apps relativ schnell runterzunehmen, aber leider gibt es immer wieder infizierte Apps auch in den Stores. Eben Gerätediebstahl, habe ich vorhin erwähnt, wir sehen immer wieder, dass der Gerätediebstahl gar nicht aktiviert ist. Das heißt, wenn ich als Angreifer ein Gerät stehle, also ein Smartphone stehle, kann ich das problemlos nutzen, wenn ich weiß wie. Aber die Diebstahlfunktion, die dort enthalten ist, die verwendet eigentlich niemand, die aktiviert gar niemand. Bei Android können Sie das NFC ausschalten. Also wenn Sie das NFC nicht benötigen, das NFC-Signal auf dem Smartphone, können Sie das ausschalten. Apple hat das nicht, ich muss dort in den Flugmodus gehen. Aber es ist leider so, aber das funktioniert dann halt auch nicht mehr. Aber das ist auch eine Funktion, die man sich überlegen muss. Wenn ich NFC nicht brauche, kann ich das vielleicht ausschalten, oder? Ja, eben Passkey, das ist auch etwas. Man geht in die Richtung, dass die Passwörter abgeschafft werden. Es gibt jetzt bereits schon viele Anbieter, die bieten sogenannte Passkey an, also nicht mehr die Eingabe von Passwörtern, sondern eben über eine andere Technologie. Auch das könnten wir jetzt den ganzen Tag darüber sprechen, aber einfach so als Hinweis oder als Gedankenstütze. Eben App-Sperre und so weiter. Was extrem wichtig ist, Vorsicht bei Apps. Also wenn Sie irgendwie eine App installieren und diese App verlangt zu viele Berechtigungen von Ihnen, dann würde ich hier vorsichtig sein. Weil oft sind das App, die nicht ganz legitim sind. Also oft, ich habe auch mal eine App installiert und die wollte Zugriff auf Mikrofon, auf Kamera, auf meine Fotos haben. Da habe ich gesagt, ja, warum? Also ich muss noch irgendetwas machen, warum braucht es Zugriff auf meine Fotos, oder? Und das sind Apps, die ich entweder die Berechtigung nicht gebe oder die Apps dann gar nicht mehr installiere. Was sind hier ein paar Empfehlungen, die man geben kann? Eben, vielleicht nochmals zusammengefasst zu sagen, es gibt Angriffe, man kann sich aber gegen diese Angriffe schützen, indem ich ein bisschen vorsichtig bin und ein bisschen das Ganze kritisch hinterfrage. Und ich mache das auch so, wenn ich irgendwo hingehe, auch der Bankomat, ich überprüfe den Bankomat, oder wenn ich Bargeld abhebe, dann hebe ich das Bargeld nur am Bankomaten ab, bei dem ich ein NFC-Lesegerät habe. Also ich nicht die Karte einführe, sondern die meisten Bankomaten heutzutage haben unten einen Touch-Laser. Das heißt, ich kann die Karte einfach dort hinhalten und dann kann ich Bargeld beziehen. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel immer darauf schaue. Aber es ist schon einfach, weil wenn ich die Karte einführe, wie gesagt, können die Daten gestohlen werden. Und das ist einfach ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, das Ganze zu hinterfragen, mit dem kann ich mich extrem gut schützen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Angst genommen vor dem, oder ich habe nicht Angst gemacht jetzt für das elektronische Bezahlen, aber ich wollte einfach aufzeigen, wie die Cyberkriminellen vorgehen und dass sie auch wissen, was für Gefahren lauern da draußen. Ja, ich wäre hier am Ende der Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Muss die Folie weiter?
Ja. Darfst dich mal hinsetzen, hast du dir jetzt verdient.
Ja, herzlichen Dank für diese spannende Information, den Überblick, den Stand heute. Wir werden jetzt ein bisschen eine Diskussion hier oben zu dritt machen und nachher gerne auch Fragen aus dem Publikum. Wie gesagt, im ersten Teil immer noch Teil der Aufzeichnung. Wenn wir dann die Aufzeichnung beenden, gibt es ein kleines Outro und dann sind wir noch offline. Jetzt, du hast gesagt, WLAN im Hotel, so kann ein Angriffspunkt sein. Also wenn man Mobile-Daten hat, dann gar nie das WLAN des Hotels benutzen. Ja. Also, das wäre ein guter Tipp.
Das wäre ein Tipp, aber ja, oft, viele haben im Ausland nicht so viel
Datenpakete. Genau. Ja. Aber so im Inland, ja, gar nicht irgendwie das WLAN des Supermarktes oder des Hotels oder des Restaurants benutzen, sondern auf Mobile bleiben.
Genau.
Okay. Jetzt, man kennt es ja von anderen Orten her, also Fahrräder werden ja geklaut wie nur etwas. Und da ist sich jeder ein bisschen selber am Abstufen, wie teuer sein Veloschloss ist. Wie viel wird, also wie groß ist jetzt da der Umsatz der illegalen Tätigkeit im Vergleich zu dem, was wir haben? Also zum Legalen. Kann man da etwas sagen?
Ja, es gibt, also der Umsatz ist extrem hoch und es gibt eine Statistik des FBI. Und die haben gesagt, dass, ich glaube, es war im letzten oder im vorletzten Jahr, hat der Umsatz der cyberkriminellen Aktivitäten das erste Mal eigentlich den Umsatz des Drogenhandels überstiegen. Also die Cyberkriminellen machen im Moment mehr Umsatz mit eben cyberkriminellen Aktivitäten als mit Drogenverkauf. Und das ist schon etwas, was also nicht beängstigend ist, aber es zeigt das Ausmaß, was die Cyberkriminellen wirklich machen, oder?
Wenn ich jetzt vergleiche, also den Umsatz, die ZKB macht ja auch sehr viel, also Zahlung im Privatgeldverkehr, kann man da eine Relation dazu sagen? Also, keine Ahnung, eine Promille des Umsatzes, den eure Kunden haben, ist Fraud oder ist es viel weniger oder ist das ein Geheimnis?
Nein, er hat es mal ausgewertet. Weißt du noch, wie viel das war?
Ja, ich weiß 0, ungefähr und vor allem weiß ich, dass gewisse Leute nicht gerne darüber reden und ich spare es mir vielleicht für den Offline-Teil auf.
Also 0,00.
Ein kleiner Cliffhanger, damit die Leute das nächste Mal live herkommen.
Ja.
Also es ist am Ende, es ist sehr wenig. Aber wenn es einem dann trifft, ist es halt trotzdem aus meiner Perspektive dann viel, oder? Also wenn mein Geld weg ist, dann ist das für mich viel und für die Bank ist das halt ja, fast nichts im Verhältnis zum ganzen Rest, das die Bank hat, so ein bisschen so gesagt.
Jetzt noch eine Frage, du hast angetönt, es gibt Apple Pay, Google Pay, Twint etc. Was ist dein Favorit?
Also ganz ehrlich, aber das ist wirklich meine Meinung. Ich nutze Revolut und das war überall. Ich habe dort auf Revolut eine virtuelle Karte. Ich lade die Karte immer wieder auf und nutze Revolut, um so zu bezahlen. Wenn ich hier in der Schweiz bin und irgendwie etwas bezahlen muss, dann entweder die Debitkarte, schnell, oder mit Twint. Ich finde, das ist nach wie vor das Beste hier. Klar, ich könnte die Karte auf Apple Pay, habe ich auch schon gemacht. Ich bin aber, rein vom Handling her, finde ich jetzt Revolut besser. Aber das ist meine persönliche Meinung. Oder?
Also Revolut ist dann vor allem auch im Ausland oder online? Also online ist ja auch Twint wahrscheinlich, oder?
Also online Twint, also wenn ich aber jetzt im Ausland etwas kaufe, ja, online, dann ist die Kreditkarte.
Ja, Revolut, also eine virtuelle
Karte. Also dort kaufe ich wirklich mit meiner Kreditkarte ein. Also ich gebe die Kartennummer ein und alles. Und das kommt ein bisschen aus, der Hintergrund dort ist eigentlich mehr, ich weiß, wenn etwas passiert, also auch wenn jemand die Karte klaut und Transaktionen auslöst, habe ich immer noch den Schutz des Käufers bei den Kreditkartenherstellern. Also ich kann hingehen und kann sagen, diese Transaktion wurde nicht von mir gemacht, ich kann die beanstanden, es gibt Chargebacks und das heißt, man ist dort eigentlich geschützt als Konsument. Das ist auch ein Grund, ich setze meine Karte, meine effektive physische Karte überall ein für Online-Einkäufe. Wenn ich aber jetzt eben im Ausland bin und zum Beispiel irgendwo eben das Gerät nur hintappen muss, dann nutze ich hauptsächlich Revolut, hat aber auch andere Gründe, warum ich Revolut nutze, weil ich finde, relativ gutes Konto öffnen und so, ist wirklich also, super.
Wir müssen nicht, aber eben eine virtuelle Kreditkarte, die dann nur begrenzt Guthaben hat und ja, wenn sie geklaut wird, dann vernichtet man sie virtuell.
Genau.
Aber das heißt, da die Betrugsbekämpfung bei den Kreditkartenanbietern, die ist vertrauenswürdig, die funktioniert.
Ja, und zwar sehr gut. Und das ist wirklich auch, dass man kann sagen, man hat den Schutz als Konsument, oder?
Okay.
Ja.
Mich überrascht das jetzt, dass du sagst, dass du die Karte findest, weil vielleicht habe ich das vorher falsch verstanden und ist genau jetzt der Moment, dass du das korrigierst. Ich hatte gedacht, dass das Beispiel von Google gezeigt, also Google Pay, ich nehme an Apple Pay und Samsung und wie sie alle heißen, funktionieren gleich, wo dann nur der Token übertragen wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass das sicherer ist. Mhm. Und dass solche Zahlungsmethoden aus Sicherheitssicht zu bevorzugen sind.
Absolut. Also es ist so, diese Methoden sind zu bevorzugen, weil eben sie sind sicherer, weil die Kartennummer nicht bekannt gegeben wird. Und das ist eigentlich der große Punkt. Oder es wird immer nur ein Token hin und her gesendet und nicht die effektive Kartennummer. Das ist so, oder? Ich finde, das ist aber meine persönliche Empfindung. Ich sage, ob ich das oder das nutze, ist für mich eigentlich genau das Gleiche. Also ich sage jetzt nicht, nein, Karte, Kreditkarte, ja nicht. Ich mache nur das, weil es sicherer ist. So denke ich nicht, oder? Also ich weiß auf dem mit und oft hast du auch noch mehrere Vorteile mit der Karte. Also wenn du mit der, sag ich mal, Mastercard bezahlst, hast du bestimmte Versicherungen, die dabei sind und so. Das ist für mich auch noch ein sehr springender Punkt, oder?
Die Anfrage ist, du hast eigentlich gesagt, du bezahlst fast nur noch mit Karte, hast kein Bargeld mehr. Aber das wäre doch viel sicherer, oder nicht? Kann man das in das Verhältnis setzen? Also ich meine, wir haben ja auch gesehen, Bargeld abheben ist ja per se auch schon eine Gefahr. Und das ja, an dieser Stelle ist es ja schon die elektronische Zahlungsmethode. Du kannst auf die Bank gehen und am Schalter das Geld holen, natürlich. Genau. Ist einfach deine Bequemlichkeit, sind keinerlei Sicherheitsaspekte, die dir hier durch den Kopf gehen, wenn du Karte versus Bar betrachtest.
Ja, also für mich sind es wirklich Bequemlichkeit, oder? Da muss ich nicht immer das Bargeld abheben und so weiter dabei haben. Dann erhalte ich Münze, ich weiß nicht wohin mit der Münze. Oder? Das ist, für mich ist wirklich das der Hauptpunkt, weil ich mit der Debitkarte, das ist einfach die Einfachheit. Und die Sicherheit des Bargeld, das ist immer so eine Diskussion. Also ich finde das Bargeld nicht persönlich, also sicherer als jetzt das andere, weil mit Bargeld habe ich verschiedene Probleme. Es kann sein, dass ich Falschgeld erhalte, wenn ich irgendwo zahle. Das ist auch, wenn man die Sicht des Händlers sieht, oder er muss das Bargeld dann am Abend auf die Bank bringen, was auch bestimmte Risiken birgt. Wenn ich am Bankomat Bargeld abhebe, kann es sein, dass jemand dort wartet und mich befällt. Also es gibt verschiedene Risiken und also es gibt auch viele, die sagen, ja, Bargeld ist anonym, das ist auch nicht so.
Das ist der private Aspekt. Der ist wahrscheinlich oder für mich jetzt relativ entscheidend bei dieser Frage. Hier würde ich den größten Unterschied sehen. Bei den Risiken sind es aber andere Risiken. Also du hast das Risiko, dass dein Bargeld geklaut wird, deine Kreditkarte geklaut wird. Je nachdem dann kein Problem, das Bargeld ist halt einfach dann weg. Okay. Ja, bei der Privatsphäre weiß ich nicht, ob hier die elektronischen Zahlungen mithalten können.
Jetzt gerne nachfragen, wenn du sagst, Bargeld ist nicht anonym. Mhm. Bezieht sich das auf die Banknoten mit den Seriennummern? Ja. Werden die wirklich unterdessen systematisch getrackt von den Banken, wo sie wieder auftauchen? Ja. Auch von den Geschäften? Oder die dürfen das wahrscheinlich gar nicht, aber machen es trotzdem?
Es gibt eine Bewegung, wenn man im Internet schaut, gibt es eine Euro-Datenbank. Also man kann dort in diese Bank die Euro-Seriennummer eingeben und man sieht dann genau, wo dieser Geldschein schon überall durchgegangen ist.
Das kann ich? Ja. Das muss man nicht ZKB angestellt
sein. Okay. Nein, das ist eine öffentliche Seite, Euro-Tracking heißt die, und da kann das mal, das gibt es für Euro. Für Schweizer Franken noch nicht, aber es geht genau auf das hinaus. Viele haben das Gefühl, ja, ich nehme die Note und bezahle, damit bin ich anonym, aber das Bargeld hat überall eine Seriennummer und überall, wo ich diese einsetze, sei es beim Bankomat, im Geschäft, wird die Nummer gescannt. Und man kann, also das ist das, was die Strafverfolgungsbehörde auch nutzt, das Tracking des Bargeldes, man kann sehr gut tracken, wo diese Note jetzt überall durchgegangen ist, anhand dieser Seriennummer. Und das ist etwas, was immer mehr gemacht wird.
Also wenn ich meinen BMW schwarz kaufen will, muss ich jetzt in Euromünzen zahlen.
Genau.
Wenn wir gerade bei diesem Thema sind, du hast ja gesagt, du vertrittst die Schweizer Banken in diesem europäischen Konglomerat. Hm? Gibt es gewisse Länder, die bei den Kriminellen mehr im Fokus sind? Gibt es gewisse Länder, wo sie vielleicht wissen, dass die Bevölkerung weniger Sachverständnis hat oder leichtfertiger umgeht? Und wenn ja, wo steht die Schweiz?
Es gibt nicht Länder, die jetzt mehr oder weniger sind. Was wir wissen, es gibt bestimmte Länder, die Hotspots sind für die Cyberkriminellen. Und jetzt eben ohne hier ein Blaming zu machen, aber zum Beispiel Schweden wissen wir, dass die meisten Cyberkriminellen dort sitzen. Also viele, die dort Scams machen, kommen von dort, also von dort startet das Ganze. Und es ist manchmal wirklich auch interessant zu sehen. Es startet irgendwo in einem Land und kommt dann in die Schweiz. Oder wir entdecken etwas und das geht nachher auch noch aus. Meistens ist es so, es startet irgendwo in einem umliegenden Land. Da kann man wirklich darauf vorgehen, dieses Angriff muss dann in die Schweiz kommen und dort auch Schaden anrichten. Es ist nicht so, dass jetzt die Schweiz anders aufgestellt ist, aber meistens ist es eben so, dass es zuerst dort beginnt und dann in die Schweiz kommt. Oder?
Und darum entsprechend wichtig ist dieser Austausch, damit die Abwehrmaßnahmen möglichst gleichzeitig ins andere Land kommen. Definitiv. Aber dass es wie ein Land ist, so der Testfall, wo es entdeckt wird, ausprobiert wird und wenn es sich bewährt, verbreitet sich so in dem Stil.
Oder wenn Sie dort nicht mehr weiterkommen, dann ziehen Sie weiter, oder?
Ja. Dass verschiedene Schwächen, sage ich jetzt mal, oder Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das Zahlungssystem hacken kann, wenn es gehackt wird. Hast du das Gefühl, dass das Zahlungssystem an sich Schwächen hat, also von der ganzen Architektur oder so? Und wenn ja, hättest du Vorschläge, wie man das System besser baut, also per se besser baut, bessere Architektur? Oder ist am Ende sowieso der Mensch die Schwachstelle? Und das kann nicht so.
Also auch all diese Technologien, wenn man zum Beispiel ein kleines Beispiel NFC schaut, oder NFC wurde ja genau gemacht für mehr Sicherheit. Ich habe eine Kommunikation, die nur innerhalb von 10 cm funktioniert. Das war auch die Idee dahinter. Es kann nur auf kurze Distanz funktionieren. Aber auch dort wird dann etwas gefunden, wie man das aushebeln kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Schwachstelle gibt im Moment. Im Moment ist wirklich der Mensch die Schwachstelle und ich muss nur den Mensch fragen, dass er irgendwie etwas macht und er wird das auch machen. Ich kann nicht nach der Kartennummer fragen, er will mir das bekannt geben. Ich glaube, wir sind im Moment, gut, klar kann man das System jetzt noch weiter verbessern, noch mehr machen, aber es ist immer, also das ist aber meine persönliche Einschätzung, es ist immer ein Abwägen zwischen der Security und der Usability. Also wenn ich mehr Security mache, kann ich die App nicht mehr nutzen. Und das ist wirklich immer ein Abwägen. Ich will etwas machen, das sicher ist für die Nutzung, aber auch natürlich einfach für den Benutzer selbst. Oder?
Dann sind wir wieder beim Veloschloss, das plötzlich schwerer ist als das ganze Fahrrad.
Genau.
Was dann die Usability ein bisschen herunternimmt. Wollen wir mal öffnen für Fragen aus dem Publikum? Also bitte immer warten, bis das Mikrofon bei euch ist, weil sonst ist es für die Aufzeichnung schlecht. Gibt es schon Fragen? Dann bitte gerne Hand hoch. Eine erste hier vorne. Wir haben zwei Mikrofone. Herzlichen Dank.
Ja, eine Frage. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute eine Hausbank haben oder so, wo drüber alles läuft, schlussendlich. Warum informieren die Banken selber die Nutzer nicht, ich sage jetzt mal besser, wie sie sich schützen können, weil ich davon ausgehe, dass wenn jemand geschädigt wird, gibt es auch Probleme für die Bank oder Umtriebe oder was auch immer. Das würde mich schon interessieren, weil Sie vertreten ja eine Bank oder Banken.
Genau. Ja, also es ist ein großes Thema bei uns und nicht nur bei uns, aber bei allen Banken, die Awareness. Also man möchte viel mehr machen, man möchte die Bevölkerung viel mehr informieren, solche Szenarien aufzeigen. Das Problem ist, man erreicht nicht alle. Wenn man zum Beispiel die Seite der Cybercrime Police anschaut, die ist super gut, die hat sehr viele Beispiele dort, aber diese Seite kennt niemand. Und das ist wirklich immer so, also wie soll man das aufgleisen, dass der Großteil der Bevölkerung eigentlich informiert wird. Man hat auch schon nachgeschaut, sei es irgendwo im Internet oder zum Beispiel mit Radio, Fernsehen, dass man dort etwas aufbaut. Und unsere zwei Kollegen hier können da vielleicht noch viel dazu sagen. Wir bieten selbst auch so Workshops an, wo man sich anmelden kann und da werden eben die neuesten Bedrohungen aufgezeigt. Aber man erreicht immer nur einen kleinen Teil, ich sage es mal, der Benutzer. Das ist vielleicht mal das eine. Und das andere, was auch immer wieder diskutiert wird, ist der Wert einer solchen Awareness. Und vielleicht hier, um ein Beispiel zu nennen, wir haben in der Zürcher Kantonalbank einen Abend veranstaltet, wo wir ältere Leute eingeladen haben und aufgezeigt haben, wie ein Enkeltrickbetrug funktioniert. Am nächsten Tag ist jemand, der dort am Kurs war, auf einen Enkeltrickbetrug reingefallen. Und das sagt eigentlich, es hat nicht mit Dummheit zu tun, gar nicht, sondern viele denken, ja, gut, habe ich das gehört, aber das wird sowieso nie passieren, oder? Und es gibt auch Studien darüber, die sagen, ja, wenn man jemand nicht selbst Opfer wurde, wird er es nicht glauben, oder? Und das kommt auch noch als Faktor hinzu. Also wir versuchen hier in der Schweiz, also andere Länder versuchen sehr vieles zu machen für die Awareness, aber es ist extrem schwierig, wirklich alle zu erreichen und so zu erreichen, dass dann auch zugehört wird, oder?
Ja, wie einfach eine Nachfolgefrage. Also wenn die Banken sich ja schon engagieren, dass die Leute mehr wissen. Also mir würde jetzt ein Link auf der Homepage meiner Hausbank helfen, aktuelle Informationen zu kriegen.
Ich stelle eine Gegenfrage. Wie oft haben Sie schon Terms and Conditions einfach okay geklickt?
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich sage, warum ich das frage. Oder? Also der Punkt ist, wenn wir bei der DKB beim Login auf die E-Banking-Seite solche Meldungen anschauen, also dann frage ich mich halt auch, wie oft wird sie gelesen? Also ich habe sie nicht gelesen, bevor ich bei der ZKB war. Jetzt interessiert es mich, was meine Kollegen machen. Also
schnell in Verteidigung des Kunden zwischen so zwei Bankern. Ja, wir haben das Problem überall heute. Wir haben einen Informationsüberfluss, werden überschwemmt und es ist verdammt schwierig, die Leute zu erreichen. Ich komme aus der Politik, es ist verdammt schwierig, die Leute zu engagieren, die nächsten Abstimmungen nur schon zu wissen, über was abgestimmt wird. Und ich verstehe die Banken und jeder braucht einen leicht anderen Kanal. Zum Thema Awareness fällt mir immer wieder etwas ein. Ihr wart vielleicht auch schon mal am Flughafen, dann kommt die Durchsage, man solle auf Taschendiebe aufpassen. Das Gepäck. Da machen die meisten Leute, greifen intuitiv dorthin, wo ihr Portemonnaie ist, zum Nachschauen, ob es noch dort ist. Das kann beobachtet werden und 5 Minuten später weiß er genau, wo er hinlangen muss. Also wenn ihr Durchsage hört, nicht daraus, also sie registrieren, aber nicht so darauf reagieren. Ihr helft den Leuten.
Vielleicht noch ganz kurz, Fernando, also ich weiß nicht, wer Ihre Hausbank geht, aber bei uns haben wir auf der Homepage die Links drin. Cybercrime Police, Bundesamt für Cybersicherheit, also die sind bei uns auf der Webseite zu finden.
Okay. Gehen wir zur nächsten Frage, auch hier vorne.
Ja, wir haben jetzt, also Sicherheit kann ja von einem System unterschiedlich beurteilt werden. Einerseits ist die Integrität, dann haben wir die Verfügbarkeit und die Vertraulichkeit. Wir haben jetzt viel über die Integrität gehört. Die Vertraulichkeit haben wir ein bisschen angesprochen mit Datensicherheit und Tracking auch von Bargeld. Die Verfügbarkeit würde mich wundernehmen, weil wir haben bei elektronischen Zahlungsmethoden häufig ein paar wenige große Anbieter. Die sind nicht unbedingt nur hierzulande beheimatet. Wie ist es längerfristig, vielleicht auch geopolitisch mit der Verfügbarkeit, weil Bezahlung ist ja ein kritisches System. Wie wollen wir die Verfügbarkeit garantieren und dass das dann auch in kritischen Situationen in einer verändernden Welt weiterhin sicher uns zur Verfügung steht?
Ja, eine gute Frage. Ich denke, also zumindest jetzt meine Meinung, es gibt so ein bisschen zwei Aspekte. Das eine ist wirklich Verfügbarkeit, wenn ein Angriff stattfindet, oder? Und das haben wir in der letzten Zeit gesehen, also auch jetzt das jüngste Beispiel, zum Beispiel der Flughäfen, oder? Wenn gezielte Angriffe gefahren werden, große Angriffe, kann ein Zahlungssystem wirklich zum Erliegen kommen. Und dann geht nichts mehr, dann kann man nichts mehr bezahlen. Das ist ein Problem, dort wird aber sehr vieles investiert in die Sicherheit selbst. Also solche Angriffe abzuwehren oder solche Angriffe rechtzeitig zu erkennen, damit so ein System nicht zum Erliegen kommt. Oder? Und das andere, was vielleicht mir auch noch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, war, ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern können, in Portugal und Spanien gab es ja ein Blackout des Stroms. Oder? Und dort hat man eigentlich zum ersten Mal gesehen, wie hilflos das man ist ohne elektronisches Bezahlsystem. Ich kenne jemanden, der war dort, genau zu dieser Zeit, war alles offline, die hatte noch 80 Euro in der Tasche und musste eine Woche überleben und dort geht nichts mehr. Also ich kann kein Bargeld abheben, ich kann kein Bargeld überweisen lassen, ich kann wirklich nichts machen, ich kann mich wirklich nur auf das Bargeld selbst beziehen. Und dort gibt es auch Maßnahmen, wir sind für das nicht vorbereitet. Oder? Wenn das hier passieren würde, da haben wir keine Alternativen. Es gibt keine alternativen Netze. Ich kann nicht etwas alternativ aufbauen oder das kurz anschmeißen, damit nachher alles wieder funktioniert. Und dort hat man sehr gut gesehen, wie hilflos das viele Leute waren, oder? Und das ist sicher, also man muss in diese Richtung viel, viel mehr unternehmen, um das Ganze noch stabiler zu machen, oder?
Herzlichen Dank. Wir würden jetzt hier den Teil der Diskussion, der aufgezeichnet ist, beenden und noch ein paar Informationen weitergeben. Ups, falsche Richtung. Man kann uns folgen auf verschiedenen sozialen Medien der digitalen Gesellschaft. Ihr seht, wir sind auf Mastodon, Blue Sky, LinkedIn und Instagram. Wir möchten auch auf die beiden letzten Termine dieses Jahres hinweisen des Netzpolitischen Abends. Am 23. Oktober sind wir im Lichtspiel in Bern. Das Thema ist Social Media, insbesondere auch im Zusammenhang mit NGOs, also mit Organisationen. Soll man drauf sein? Wie soll man damit umgehen mit all diesen Manipulationen und ja, der Aufregungspolitik, die dort betrieben wird? Und am Donnerstag, 27. November, wieder hier beim Karl der Großen, geht es um Accessibility. Also wie ist die digitale Welt verfügbar für Leute, die auf die eine oder andere Art eine Behinderung, eine Beeinträchtigung haben? Ihr könnt, und auch liebe Zuschauer, könnt sehr gerne mit uns in Kontakt bleiben. Wir haben ein Newsletter, ihr habt hier einen QR-Code dazu. Wir haben noch einen Netzpodcast. Das ist ein Podcast, der alle drei Wochen am Sonntag herauskommt, wo wir netzpolitische Themen mit Bezug zur Schweiz aufgreifen. Und es gibt monatliche Mittagessen in 6 oder 7 verschiedenen Städten über die ganze Schweiz. 8. Wir wachsen. Wachstum ist da. Irgendwann haben wir alle 2000 Gemeinden der Schweiz abgehängt. Nein. Also, und zwar auch in der Weltschweiz sind die vertreten. Das auf der Webseite digitalegesellschaft.ch sind die aufgelistet. Da kann man einfach mal vorbeigehen und mit Leuten, die auch an netzpolitischen Themen interessiert ist, diskutieren. Und natürlich, wir freuen uns über Mitgliedschaften und Spenden. Für das hier der QR-Code. In dem Sinne herzlichen Dank ans Publikum, an die Zuschauer, dass ihr gekommen seid, dass ihr Interesse habt an einer Digitalisierung, die für die Bevölkerung da ist. Und nochmals ein großes Dankeschön, einen großen Applaus für unseren Experten, Juan Ramonac.
Dankeschön.